Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir grüßen uns mit einem Wort aus Psalm 103, Vers 1 und 2. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ich muss zugeben, dass der Psalm 103, genauso wie der Psalm 23 und der Psalm 139, zu meinen Lieblingspsalmen gehört. Und der Psalm 103 besteht natürlich nicht nur aus den beiden Versen, die ich vorgelesen habe, sondern es ist eine lange Liste von Zuwendungen unseres lebendigen Gottes an uns Menschen hier auf dieser Erde. Und der Psalmist ruft das gerade in unser Bewusstsein, was Gott alles tut. Der Psalm ist von David und er listet auf. Er erlöst dein Leben aus der Grube. Er krönt dich mit Güte und Erbarmungen. Er sättigt dein Alter mit Gutem. Deine Jugend erneuert sich wie ein Adler. Er übt Gerechtigkeit. Er schafft allen, die bedrückt werden. Und hiermit ist die Liste noch nicht vollständig, sie geht noch viel weiter. Die 22 Verse, die zu diesem Psalm gehören, ist eine ganze Bandbreite von Dingen, die Gott an Wohltaten zu uns Menschen bringt. Und die logische Konsequenz, David, die er daraus schließt, ist, wertachten, was Gott tut, werthalten, Achtung zollen vor dem, was Gott tut, Achtung erweisen, respektieren, auch pflegen, anhimmeln diesen großen Gott, der so gütig ist, und berauscht sein und begeistert sein von dem, was Gott tut, hin und her gerissen und hochschätzen und noch viel mehr, was zu diesem Begriff Preisen gehört. All diese Tätigkeiten, die das Wort Preisen beinhalten, rufen auch bei uns Dinge wach, die vielleicht manchmal einschlafen. So ist das auch mit den normalen Reaktionen, die wir aufgreifen, wenn wir diese Wohltaten hören. Und das, was Gott an seinen Gotteskindern tut. Es kommt nicht einfach nur so heraus, es muss auch manchmal angestoßen werden. Hier klingt es zu Anfang etwas komisch. Lobe den Herrn, meine Seele, oder preise den Herrn, meine Seele. Da wird die Seele angesprochen. Von wem? Vom Verstand. Der Verstand registriert, was Gott alles Gutes getan hat. Und wenn wir manchmal mit unserer Seele so im Selbstmitleid zerfließen, dann sagt der Verstand, hör mal, das hat alles der Herr für uns getan. Und lasst euch mal von eurem Verstand ansprechen und eure Seele beeinflussen. Ich möchte mit uns beten und steht dazu auf. Herr Jesus Christus, habt ihr ganz herzlich Dank, dass du das alles tust und noch viel mehr, was wir gerade eben gehört haben. Habt du Dank, dass du uns auch Signale gegeben hast, wo wir uns selber klar machen können, was du alles für uns tust. Herr, wir sind dankbar für das, was du uns tust. Und wir sind auch dankbar, wenn du uns immer wieder daran erinnerst, dass du das für uns tust. Dass unsere Seele wieder aus dem Staub hervor aufstehen mag und dir freudig ins Gesicht blicken darf. Amen. Wir grüßen heute Morgen zu diesem Gottesdienst auch alle Gäste, die von auswärts zu uns gekommen sind. Und wenn vielleicht der eine oder andere ein Grußwort an unsere Gemeinde entbieten möchte, dann würden wir es gerne entgegennehmen. Oder hat einer Grüße von auswärts an unsere Gemeinde mitgebracht? Das scheint nicht der Fall zu sein, aber wenn ihr in Herbstferien verreist, dann nehmt Grüße mit an eine Gemeinde, wenn ihr da zu Besuch seid. Wir grüßen auch die Geburtstagskinder der vergangenen Woche. Das war Björn, Madeleine, Ruben, Mariko und Susanne. Wir grüßen sie als Gemeinde mit einem Wort aus Hesekiel 34, Vers 30. Sie sollen erfahren, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass die vom Haus Israel mein Volk sind, spricht der Herr. Und jetzt wollen wir gemeinsam singen, mindestens von Herzen, wenn wir auch tonlos singen. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Es ist ein kleines Wunder, dass wir heute Morgen hier im Gottesdienst sind. Ich steige ins Auto ein, das war beladen mit dem, was ich so mitgebracht habe, und drehe den Schlüssel rum, tot, nichts. Ich bin also Freitag nach Hause gekommen, bin auf dem Parkplatz raufgefahren und habe den Blinker angelassen und dann ist damit bei dem Auto automatisch auch das Parklicht an. Und der braucht, das Parklicht braucht Strom und die Batterie war heute Morgen so leer, dass der Wagen nicht ansprang. Nun ist es aber so, dass unser Sohn Christian, der unten an der Schweizer Grenze wohnt, ein altes Auto an uns abgegeben hat und wir haben das hier angemeldet, damit, wenn er mal hier zu Besuch kommt, hier ein Auto hat. Und so konnten wir dann auf das andere Auto umsteigen, nur noch pünktlich zum Gottesdienst kommen. So, wir haben einiges zu bekannt zu geben. Die Sonntagsschule findet auch unter Corona-Bedingungen statt und die Kinder gehen direkt nach unten in den in die Sonntagsschule. Und wir haben die jetzt hier nicht sichtbar vor uns, aber ich möchte trotzdem für die Kinder beten. Herr Jesus Christus, hab du ganz herzlich Dank, dass du uns Kinder anvertraut hast. Und hab du auch Dank, dass du uns Mitarbeiter geschenkt hast, die diese Kinder unterweisen mit dem, was du für uns Menschen bist. Dass du wirklich der lebendige Gott bist und dass du der Heiland dieser Welt bist. Herr, schenke du den Kindern und den Mitarbeitern eine gute Zeit miteinander, sodass gut rüberkommt, was du uns mitzuteilen hast. Amen. Am 22. September, ein Dienstag, findet um 19.30 Uhr die Gemeindestunde statt. Und da geht es im Wesentlichen auch um die Zeugnisse von den persischen Geschwistern, die getauft werden möchten. Und wir hören also dazu diese Zeugnisse. Und wir haben nicht nur Sonntagsschule heute, wir haben auch eine Sonntagsschule für Erwachsene oder besser gesagt eine berufsbegleitende Weiterbildung in geistlichen Themen. Und dazu hat Simon etwas zu sagen.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine erfreuliche Nachricht. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere mitbekommen hat, aber im vergangenen Jahr war unsere Gemeinde sozusagen Bibelschule. Ja, jetzt nicht so richtig groß, so wie man sich sonst Bibelschulen vorstellt und wie man sie kennt. Aber es gibt die Bibelschule in Berlin, das EBTC, hat so ein Programm, wo es sozusagen Gemeinden dabei hilft, vor Ort Bibelschule zu sein. Und wir bekommen dann Materialien und alles und können das dann praktisch hier vor Ort durchführen. Und im vergangenen Jahr war das dann so. Wir hatten jetzt auch nicht die großen Schülerzahlen, aber ein Schüler hat das gemacht. Und das war Jesko Winkelmann und der hat jetzt erfolgreich das erste Jahr abgeschlossen. Und ich würde dich gerne mal nach vorne bitten, damit wir dir ja, das Zertifikat überreichen für deinen Abschluss. Und ich würde dir noch ein paar Fragen stellen, damit die Gemeinde mal so einen Eindruck bekommt, ja, was das überhaupt bedeutet, Bibelschule hier vor Ort, wie ist das Ganze gelaufen. Du hast auch eine Menge Zeit investiert, ca. 310 Stunden im Selbststudium und 54 Stunden im Unterricht. Das ist ja eine Menge Zeit. Aber wie hast du die verbracht? Was war so dein Hauptaufgabenfeld? Was musstest du machen?
Ja, also die Bibelschule, die ging darum, dass man im ersten Jahr die Bibel einmal komplett durchliest. Also die Hauptaufgabe war wirklich Bibel lesen, was eigentlich ganz schön war. Man zwingt sich so ein bisschen dann regelmäßig Bibel zu lesen und in einem Jahr oder 10 Monate waren es ja, glaube ich, die Bibel einmal von vorne bis hinten komplett durchzulesen. Und damit man das auch dokumentiert oder damit die Bibelschule weiß, ob man das gemacht hat, muss man jedes Kapitel einmal mit, ich glaube, 7 Wörter waren es, zusammenfassen und dann mit 1500 Zeichen einmal jedes Buch. Und das war dann auch ein großer Teil meiner Aufgaben. Das heißt, da ist dann die meiste Zeit reingeflossen.
Okay, das war sozusagen deine Hausarbeit. Und gab es sonst noch was? Also 54 Stunden Unterricht hattest du ja noch und gab es zum Beispiel auch Prüfungen?
Genau, also ich musste als Hausaufgabe die Bibel lesen und das zusammenfassen und sowas. Und dann hatte man Videos, die man gucken musste, wo dann alles nochmal aufgearbeitet wird, gemeinsam mit einem Lehrer. Und anschließend, also es war Altes Testament, musste man dann eine Prüfung schreiben. Es waren dann 3 Fragen pro Buch aus 9 möglichen Fragen, die man da gestellt bekommen können. Und dann musste man einmal zum Alten Testament zu jedem Buch was beantworten und zum Neuen Testament zum Schluss auch nochmal. Das heißt, es waren dann 2 Prüfungen, die man noch ablegen musste.
Okay, klingt auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit. Ich habe das selber auch mal gemacht und gerade so diese Zusammenfassung, es ist gar nicht so einfach, wenn man da 50 Kapitel gelesen hat zu Mose und dann hast du nur 1500 Zeichen, das zusammenzufassen. Das ist schon, muss man kurz fassen können. Okay, und was hast du am meisten davon mitgenommen, so jetzt nach einem Jahr? Was ist dein Resümee?
Also ich muss sagen, ich hatte vorher nicht so einen richtigen Überblick über die Bibel. Also man hat es so zwar gelesen, ich habe halt damals mit dem Neuen Testament angefangen, wie man das halt so macht. Und jetzt hat man sozusagen einmal von vorne bis hinten den roten Faden durch die Bibel kennengelernt. Die Lehrer haben das alles nochmal so aufgearbeitet, haben auch Verknüpfungen hergestellt zwischen Neuem und Altem Testament. Und überhaupt sich mal gezwungen zu haben, in so kurzer Zeit die Bibel so intensiv durchzulesen und sich auch intensiv Gedanken zu machen, das war schon echt cool. Also kann ich nur empfehlen, muss ich sagen. Ist zwar viel Arbeit, aber ich glaube, im Endeffekt lohnt sich das.
Okay, und jetzt zur letzten Frage. Soll es das jetzt gewesen sein oder geht es dann noch weiter? Was kommt jetzt und wie sieht das so aus?
Also ich muss sagen, das erste Jahr war eigentlich nur so ein Übergangsjahr für mich, weil das EBTC, die Bibelschule in Berlin, die bietet so ein Musikstudium an, was ich gerne machen wollte. Und dafür musste man das erste Jahr absolvieren, das ist sozusagen dann die Vorstufe dazu. Genau, und das heißt, jetzt geht es für mich weiter ein Jahr. Musikstudium und Bibelstudium mit Gewinn heißt das. Da muss ich dann nächste Woche das erste Mal nach Berlin fahren und dann machen wir da Unterricht, Musikunterricht und halt dieses Bibelstudium-Unterricht.
Okay, das klingt auf jeden Fall auch interessant. Ist ein bisschen anders, jetzt kannst du das nicht mal hier vor Ort machen, musst einmal im Monat nach Berlin. Aber ich denke, das wird sehr segensreich und ja, wir wünschen dir wirklich da auch gottesreichen Segen, dass du daran wächst und viel mitnimmst. Aber jetzt gibt es deine Urkunde, wie schon angekündigt. Du hast auch das erste Jahr sehr gut oder gut absolviert. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Ja. Ja, und wenn irgendwie jemand gemerkt hat, auch sowas wäre für ihn vielleicht auch mal interessant, kann er sich gerne bei mir melden und dann gucken wir mal, ob wir so ein Jahr vielleicht auch gestaltet bekommen. Also jetzt sind wir offiziell Bibelschule und können sowas durchführen. Man muss auch nicht so jung sein wie Jesko zum Beispiel, man kann das auch in den älteren Jahren gerne noch machen, das ist immer wieder sehr bereichernd und ja, man lernt Gottes Wort und Gott selbst dabei einfach gut kennen. Eine herzliche Einladung dazu.
Ich habe zwei Ansagen, und zwar zunächst einmal Gebetsseminar. Da haben sich ja einige eingetragen und das startet am Freitag. Diesen Freitag, 19.30 Uhr, ist der erste Termin. Also der Wochentag ist der Freitag, das war der Tag, wo die meisten von euch können. Diesen Freitag geht's los, 19.30 Uhr. Und ihr könnt auch so hinzukommen, auch wenn ihr euch nicht eingetragen habt, ihr könnt auch theoretisch als Tagesgäste mal reinschnuppern, irgendein Freitag. Ist alles in Ordnung. Am meisten Gewinn hat man natürlich dann, wenn man alles komplett mitmacht, das ist klar. Also Gebetsseminar startet diesen Freitag um 19.30 Uhr. Die zweite Ansage betrifft die Zettelchen, die auf eurem Platz liegen. Ich habe ja letzten Sonntag angekündigt, dass wir unser Gottesdienstkonzept umstellen wollen, nämlich insofern, dass im ersten Gottesdienst nicht gesungen wird, also ohne Gemeindegesang, und im zweiten dann um 11.30 Uhr wird gesungen. Und dazu brauchen wir ein Feedback von euch, damit die Gruppen ungefähr gleich groß sind. Ihr kennt ja die Gründe. Also ich möchte euch bitten, diesen Zettel jetzt mal vorzunehmen und ihn jetzt auszufüllen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Es ist eigentlich selbsterklärend, also da steht ja Name, Doppelpunkt, da schreibt ihr euer Alter rein, nein, euer Namen. Wenn ihr ein Ehepaar seid und ihr habt euch geeinigt, wo ihr hingeht, könnt ihr einfach schreiben, Ehepaar Hesse oder wie. Ansonsten eben den Namen, Nachnamen. Und dann könnt ihr ankreuzen hier, ein Kreuz bitte nur, entweder Gottesdienst ohne Gemeindegesang um 10 Uhr, zweite Möglichkeit, Gottesdienst mit Gemeindegesang um 11.30 Uhr oder dritte Möglichkeit, und das wäre uns sehr lieb, also wenn du schwankst und sagst, das ist mir egal eigentlich, würden wir uns darüber freuen, wenn du drittens ankreuzt, ich bin nicht festgelegt, teilt mich so zu, wie es von der Gruppengröße her passt. Also das würde uns halt helfen, das Konzept umzusetzen, falls die Gruppen nicht gleich groß sind. Genau, ihr füllt das jetzt aus oder habt es schon ausgefüllt und dann lasst ihr es einfach auf dem Platz liegen nachher. Wir sammeln das am Ende des oder nach dem ersten Gottesdienst ein und dann sagen wir euch nächsten Sonntag Bescheid, ob das funktioniert und ob es dann losgeht oder ob es dann losgeht. Das heißt, nächsten Sonntag kommt ihr um 10 Uhr, wie heute auch, ganz egal, was ihr ankreuzt, damit wir kein Chaos haben. Nächsten Sonntag nochmal ganz normal, wie jetzt auch, 10 Uhr, und dann sagen wir euch, ob dieses Konzept aufgeht und ob es dann so weitergeht.
Wir haben auch die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen und uns Gebetsbegleitung zu erbitten. Karl-Heinz Raths und Gisela Klaassen sind bereit, mit euch zu beten. Jetzt wollen wir uns von Herzen dahin begeben, unseren Herrn anzubeten. Wieder richtig von Herzen, aber so, dass man das nicht hört.
Ja, liebe Gemeinde, das Lied, was wir eben gehört haben, das gibt schon die Richtung der Predigt vor. Es geht heute um die Einheit der Gemeinde. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Wenn wir zunächst einmal in die Gesellschaft schauen, in unsere Umgebung, dann merken wir, dass die Gesellschaft eigentlich immer weiter auseinander driftet. Links gegen rechts, alt gegen jung, Ost gegen West, arm gegen reich. Der eine versteht den anderen nicht mehr. Der Kriegsschauplatz sind die sozialen Medien. Dann wird da unter einem Decknamen getwittert und was sonst alles so, wird da geschimpft, ganz in der Anonymität des Netzes. Geballten Fäusten geht es da aufeinander los. Und die Corona-Krise hat das Ganze nochmal verschärft. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, da haben einige sogar den Reichstag gestürmt oder wollten ihn stürmen. Da ist kein Zuhören mehr, da redet man nicht mehr miteinander, da driftet es auseinander. Wenn wir jetzt die biblische Vision von Gemeinde uns anschauen, dann sehen wir, dass die Bibel uns immer wieder dazu aufruft, ein Gegenbild zur Gesellschaft zu sein. Die Gesellschaft ist für uns nicht Vorbild, sondern wir als Gemeinde sollen ein Gegenbild dazu darstellen. Gesellschaft fragt nicht nach Gott, sie richtet sich nicht nach Gottes Geboten. Und die Bibel sagt klar und deutlich, ihr sollt da anders sein. Seid anders, auch in diesem Punkt. Nämlich, wie ihr miteinander umgeht. Die Gesellschaft driftet auseinander, aber ihr sollt zusammenrücken. Das war ein Herzensanliegen von Jesus. Jesus hat kurz vor seinem Tod noch ein großes, langes und wichtiges Gebet gebetet, was uns im Johannesevangelium überliefert ist. Und wenn du kurz vor deinem Tod nochmal so ein langes, wichtiges Gebet sprichst, dann nennst du natürlich das, was dir wirklich wichtig ist. Und Thema dieses Gebetes ist die Einheit der Gemeinde. Da betet Jesus, Johannes 17, Vers 11 ist das, Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Kurz vor seinem Tod betet Jesus diese Zeilen, weil ihm das wichtig war, dass wir als Einheit zusammenstehen. Der Apostel Paulus greift dieses Anliegen von Jesus auf, und zwar im Philipperbrief, 2. Kapitel 2 bis 11. Da geht es um das Thema Einheit in der Gemeinde. Und das ist unser Predigttext, den lese ich euch vor. Philipper 2, die Verse 2 bis 11. Da schreibt Paulus, Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm. Ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr und so wird Gott der Vater geehrt. Bleibt beieinander, sagt der Apostel Paulus hier der Gemeinde in Philippi und er sagt es uns heute Morgen. Und wir können aus diesem Text drei wichtige Punkte ziehen, wie uns das gelingen kann, wie wir als Gemeinde beieinander bleiben. Zunächst einmal sagt Paulus, verfolgt das gleiche Ziel. Ihr müsst alle gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen. Dann achtet aufeinander, gerade auf den Schwächeren. Und drittens, schaut auf Jesus. Das wollen wir uns genauer ansehen, was Paulus damit meint. Fang an mit dem ersten Punkt, verfolgt das gleiche Ziel. Da lesen wir in Vers 2, da sagt Paulus, dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Wir hören aus diesen Worten, dass die Gemeinde Philippi auf einem guten Wege war. Es ist nicht so, dass es da Chaos herrschte. Paulus sagt ja hier, macht mich vollends glücklich. Man hört raus, er ist durchaus glücklich mit der Gemeinde. Und doch sieht er eine latente Gefahr. Eine Gefahr, in der jede Gemeinde, unabhängig, ob sie jetzt gut oder schlecht aufgestellt ist, in der sie immer steht. Er warnt, passt auf, dass ihr nicht auseinanderdriftet. Diese Gefahr besteht in jeder Gemeinde, auch in der unsrigen. Das liegt einfach daran, weil wir so unterschiedlich sind. Wenn ich jetzt hier mal durch den Gottesdienstraum schaue, da ist alt und jung, Mann und Frau, ganz unterschiedliche Charaktertypen. Da besteht einfach die latente Gefahr, dass wir uns voneinander entfernen. Das ist einfach von der Sache her gegeben, weil wir alle so unterschiedlich sind. Und das erste Rezept, was uns Paulus gibt, wie wir das verhindern können, ist, verfolgt ein gemeinsames Ziel. Nämlich das gemeinsame Ziel eint uns und eint jede Gruppe. Also stellt euch mal vor, da ist eine Gruppe von Leuten, vielleicht 10 Leute, und die wollen den Mount Everest besteigen. Diese Gruppe ist total unterschiedlich, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die haben unterschiedliche politische Meinungen. Da ist der Grünen-Wähler, der AfD-Wähler, CDU, SPD, alles vertreten. Die haben alle eine ganz andere Art. Manche sind introvertiert, andere extrovertiert. Die haben verschiedene Hobbys. Der eine bastelt Schiffe, der andere spielt Handball. Ganz unterschiedliche Gruppenzusammensetzung. Doch sie haben das Ziel, wir wollen gemeinsam auf den Gipfel des Mount Everest steigen. Und das schweißt sie als Gruppe zusammen. Der eine trägt für alle das Essen in seinem Rucksack. Der andere hat die Getränke parat in seinem Rucksack und schleppt sie mit nach oben. Der dritte liest die Karte und sagt der Gruppe, wo es längs geht. Der vierte trägt das Zelt für die Übernachtung. Jeder macht was und daraus entsteht eine Einheit, eine Gruppe, die gemeinsam ein Ziel verfolgt und darum eins ist. Also das gemeinsame Ziel eint uns. Wie sieht es mit unserem gemeinsamen Ziel aus? Das formuliert unsere Gemeindesatzung. Und ich weiß, ihr kennt die Satzung in- und auswendig. Trotzdem möchte ich hier nochmal den entscheidenden Satz vorlesen. Und da heißt es bezüglich unseres Zieles in unserer Gemeindesatzung folgendes. Die vorrangige Aufgabe der Gemeinde, kann auch sagen, das vorrangige Ziel der Gemeinde, ist die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus, den sie als alleinigen Herrn und Erlöser der Welt bekennt. Also wir sehen hier dieses Ziel unserer Gemeinde. Erstmal, dass für uns Jesus der alleinige Herr und Erlöser ist. Dass wir uns darauf ausrichten, Jesus nachzufolgen. Dass wir gemeinsam im Glauben wachsen und uns fragen, wie kann Jesus mehr Herr meines Lebens werden, mehr Bereiche meines Lebens bestimmen, durchdringen, wo kann ich ihn als Herr mehr anerkennen. Und dann das Ziel, gemeinsam unsere Mitmenschen mit dem Evangelium zu erreichen. Diese rettende Botschaft unters Volk zu bringen, das gemeinsam zu tun. Das ist unser Auftrag, das ist unser gemeinsames Ziel als Gemeinde. Wenn wir uns dahinter versammeln und diesen Auftrag gemeinsam ausführen, dann entsteht eine Einheit, dass wir gemeinsam von Jesus erzählen und uns gegenseitig unterstützen. Vielleicht beten, wenn wir wissen, dass da ein wichtiges Gespräch ansteht. Der eine gibt Zeugnis, andere beten dafür. Wenn man vielleicht sagt, ja, ich habe noch ein Familienmitglied oder Ehepartner, der noch nicht gläubig ist, ich möchte dem Zeugnis geben, dass wir da unterstützen, vielleicht mit Rat, Gebet, wie auch immer. Dass wir gemeinsam im Glauben wachsen. Dass wir verstehen, dass wir alle auf einem Weg sind, Jesus ähnlicher zu werden. Und der eine hat dem anderen vielleicht einen Tipp zu geben. Oder auch hier können wir beten, einander Hilfestellung geben in praktischen Dingen. Immer dieses Ziel vor Augen, Jesus nachzufolgen, Jesus in der Welt bekannt zu machen. Wenn wir uns auf dieses Ziel fixieren, konzentrieren, dann werden wir als Gemeinde eine Einheit bilden. Als zweites sagt Paulus, achtet aufeinander. Paulus verweist hier auf ein konkretes Beispiel. Er sagt in Vers 5, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Also Paulus sagt, Jesus muss unser Maßstab sein, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen. Und jetzt zitiert er einen sogenannten Christus-Hymnus, heißt das in der Theologie. Das ist quasi ein Lobpreislied, was die Gemeinde damals gesungen hat. Und das führt er hier an, um uns deutlich zu machen, wie denn Jesus eben mit den anderen umgegangen ist und was auch unser Maßstab ist. Ich lese euch die erste Strophe von diesem Christus-Hymnus nochmal vor. Also Paulus sagt, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er hat nämlich Folgendes getan. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Also diese erste Strophe macht deutlich, Jesus hielt nicht an seinen Privilegien fest. Vielleicht in euren Bibeln, wenn sie wörtlich übersetzt, da heißt es, er hielt es nicht für einen Raub. Wahrscheinlich ist damit gemeint, nicht für eine Räuberbeute, an der man gierig festhält, ja, sondern Jesus war Gottes Sohn, in allem Gott gleich, aber er gab diese Privilegien auf. Er ließ sich kreuzigen für uns, damit wir erlöst werden. Also das Prinzip dahinter, der Höhere, in diesem Fall der Höchste, stirbt für die Geringsten. Der Höchste stirbt für die Geringsten. Das ist das Prinzip, was Jesus uns vorlebt. Das ist ein Prinzip nicht von dieser Welt. In dieser Welt geht es genau umgekehrt. Wer hoch steht, der setzt sich nicht für die Kleineren ein, sondern die Kleineren müssen sich für die Größeren aufopfern. Zum Beispiel so geschehen am 6. Juni 1944. Da landeten die Alliierten in der Normandie und sie kamen eben in Frankreich an mit diesen großen Transportschiffen, kennt ihr vielleicht aus Filmen. Es waren so große Truppentransporte und die wurden dann aufgeklappt und dann liefen die Soldaten da auf den Strand und die deutschen Verteidigungslinien waren natürlich aufgestellt. Mit Maschinengewehren haben sie die dann umgemäht, zumindest die erste Welle. Wer war in diesen Transportschiffen? Der Premierminister von England, Winston Churchill mit seiner Zigarre und Maschinengewehr, und hat gesagt, ich habe die Reden geschwungen, ich bin auch der Erste, der hier sich ummähen lässt. Oder die Queen oder der Präsident der Vereinigten Staaten? Natürlich nicht. Ja, sondern es waren Hinz und Kunz, das Fußvolk, das mindere Volk. Denn in dieser Welt herrscht ein Prinzip und das Prinzip lautet, die Geringeren sterben für die Höheren. Sie opfern sich auf für die Höheren. Und Jesus dreht dieses Prinzip um. Er hat dieses Prinzip auf den Kopf gestellt. Genau andersherum. Er, der Gottgleiche, der Höhere, hat sich hingegeben für die Schwächeren. Der Stärkere hat verzichtet auf seine Vorrechte, damit die Geringeren leben können, damit wir erlöst sind von unseren Sünden. Und Paulus sagt jetzt, dieses Prinzip könnt ihr nicht ignorieren, wenn ihr in der Gemeinde zusammen seid. Nach diesem Prinzip müsst ihr auch Gemeinde leben. Es kann also bei euch nicht darum gehen, wer ist hier der Stärkere und wer setzt sich gegenüber den Schwächeren durch. Vielleicht, weil man besser argumentieren kann oder weil man mehr Bibelwissen hat oder was auch immer. Das muss andersrum laufen, sagt Paulus. Ihr müsst gucken, wo bin ich fest im Glauben, wo bin ich stark und wo ist mein Bruder oder meine Schwester, die da noch nicht so mitkönnen und wo kann ich ihnen helfen? Es geht natürlich nicht darum, biblische Wahrheiten weich zu kochen oder irgendetwas nicht klar auszusprechen, was nach der Bibel so ist, wie es ist. Das ist logisch, aber es geht so um zwischenmenschliches Miteinander, dass man den anderen im Blick hat, gerade auch, wenn er schwach ist. Nach diesem Prinzip sollt ihr Gemeinde bauen, sagt Paulus. Achtet aufeinander, gerade auf die, die sich nicht selber durchsetzen können. Und schließlich sagt der Apostel, schaut auf Jesus. Hier in unserem Text, da malt Paulus der Gemeinde Jesus vor Augen. Ich lese euch die zweite Strophe dieses Lobpreisliedes vor, Vers 9 bis 11. Da heißt es: Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind und auf der Erde. Alle müssen feierlich bekennen: Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott der Vater geehrt. Also in diesem Lied hier wird besungen, wie Gott die Welt neu ausrichtet. Gott richtet die Welt komplett neu aus, er richtet alles auf Jesus hin aus. Jetzt dreht sich ja alles um sich selber. Jeder macht so sein Ding oder es gibt ein paar Mächtige, die das hier kontrollieren oder scheinbar kontrollieren. Aber Paulus sagt hier, das wird so nicht bleiben, sondern Gott wird die Welt komplett neu ordnen und dann hat diese Welt ein Center, ein Zentrum. Und dieses Zentrum ist Jesus Christus. Paulus malt das seiner Gemeinde vor Augen. Er sagt, Jesu Name ist höher als alle anderen Namen. Der Name steht für die Person. Also Jesus ist die Person, die höher ist als alle anderen. Er sagt, dass sich jeder beugen muss. Jedes Knie muss sich beugen. Es ist keine Frage mehr, ob man das will oder nicht. Und manche machen es, andere machen es nicht. Sondern am Ende der Tage wird alles vor Jesus auf den Knien liegen. Und alle werden bekennen, du bist der Herr. Nicht im Sinne von Herr Meier, Herr Schmidt, sondern Herr im Sinne vom Gottesnamen. Im Alten Testament, der Gottesname wird ja mit Herr übersetzt. Und alle Welt wird bekennen, Herr, Jesus ist Herr. Mit anderen Worten, Jesus ist Gott. Paulus malt seiner Gemeinde dieses Szenario vor Augen, weil er weiß, wenn wir auf Jesus schauen und wenn wir seine Herrlichkeit sehen, dann entsteht unter uns Einheit. Wenn wir uns darauf fixieren, wer Jesus ist, dann bildet sich ein Band. Lasst uns auf Jesus schauen, sodass Einheit in unserer Gemeinde entsteht. Wenn wir nur auf die Unterschiede schauen, und gucken, oh, du bist anders als ich, du denkst anders als ich, dann wird das Trennende immer wachsen. Auf was wir blicken, das wächst. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann eint uns das. Dann entsteht ein unsichtbares Band, das Band der Liebe. Dann können wir sagen, ja, du bist vielleicht anders als ich und du denkst auch anders und du bist in diesem Punkt auch anderer Meinung, aber Jesus ist doch unser gemeinsamer Herr. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, machst du doch genau das Gleiche, was ich auch mache, nämlich du faltest deine Hände und bittest, dass Jesus dir hilft. Der Grund, warum du erlöst bist, ist doch genau der gleiche Grund, warum ich auch erlöst bin. Ist doch nicht, weil ich besser bin als du, sondern weil Jesus für dich gestorben ist, genauso wie er für mich gestorben ist. Wir gehören doch alle zu Jesus. Wir sind doch alle seine Knechte, Diener, Freunde. Das ist doch eine Verbindung, wie in einer Familie. Und wenn uns das vor Augen steht, dann schwindet die Trennung und es wächst die Einheit. Ich bin ja auch noch nicht seit gestern in der Gemeinde und ich weiß, dass es hier auch Frusterlebnisse gibt. Ja, das ist mir vollkommen klar. Manchmal ist man von der Gemeinde genervt. Und dann sieht man vor allem das Negative, weil einem vielleicht jemand auf die Füße getreten hat oder man ist einfach frustriert, aus welchem Grund auch immer, und das sticht einem jetzt ins Auge. Das ist auch in Ordnung, das ist auch menschlich. Natürlich darf man mal sagen, also mir reicht's jetzt hier heute mal. Man darf auch mal eine Woche beleidigt sein, das ist normal. Aber es ist wichtig, dass wir an diesem Frust nicht festhalten, sondern dass wir diesen Frust auch loslassen können. Ärger kommt, aber er muss auch wieder gehen. Wir sollten nicht uns in sowas verbeißen, sondern wir sollten ihn gehen lassen und dann wieder auf das schauen, was uns eint, nämlich Jesus Christus. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine Gemeinde. Wir sind eine Einheit. Die Gesellschaft driftet auseinander, haben wir gesagt. Aber wir sollen anders sein. Es soll bei uns anders sein. Wir spüren diese Fliehkräfte auch bei uns. Aber wir sollen uns anders entscheiden. Wir sollen nicht auseinander driften, sondern Paulus mahnt uns zur Einheit. Und er gibt uns drei wichtige Punkte mit auf den Weg, wie das gelingen kann. Und das möchte ich nochmal wiederholen, was wir da gesagt haben. Also zunächst einmal, verfolgt das gleiche Ziel. Wir haben das gleiche Ziel als Gemeinde. Nämlich, wir wollen alle im Glauben wachsen und wir wollen alle, dass unsere Lieben Jesus kennenlernen. Das haben wir gemeinsam, das ist unser gemeinsames Ziel und wir sollten uns gegenseitig helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann wird Einheit von alleine entstehen. Zweitens, achtet aufeinander. Lasst uns nicht nach dem Weltprinzip vorgehen und sagen, naja, ich bin jetzt ja hier der Stärkere und dann kann ich mich auch durchsetzen und ich kann sowieso hier am besten reden, also wird das schon so gehen, wie ich das möchte. Das ist Weltprinzip. Wir müssen nach Jesus-Prinzip handeln. Und das ist das Prinzip, der Höhere gibt sich hin für die Schwächeren. Diejenigen, die sich im Glauben stark fühlen und sagen, ich bin gefestigt, die sollten ihren Blick auf die richten, die nicht so gefestigt sind und fragen, wie kann ich ihnen entgegenkommen, wo kann ich ihnen helfen, nicht biblische Wahrheiten verwässern, das ist klar, aber dass ich gucke, wie ich ihnen zwischenmenschlich entgegenkommen kann. Achtet aufeinander, sagt Paulus. Und schließlich schaut auf Jesus. Wenn wir auf Jesus schauen, sind wir miteinander verbunden. Denn wir sind alle von Jesus erlöst worden. Wir wenden uns alle zu Jesus in der Not. Durch Jesus sind wir eine Familie, eine Glaubensfamilie. Und wenn wir Jesus sehen, dann entsteht das automatisch, dieses Gefühl von Einheit und Zusammengehörigkeit. Am Ende seines Lebens, da hat Jesus noch ein Gebet gesprochen. Und da hat er zusammengefasst, was ihm wirklich wichtig ist. Und das Hauptthema dieses Gebetes lautete, lass meine Jünger eins sein. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart, die ich ihnen vermitteln durfte, damit sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Die Einheit der Gemeinde, also dass wir hier gut miteinander klarkommen, das ist also nicht ein Sahnehäubchen, ja, was man auch mal oben draufsetzen könnte, kein nettes Extra, sondern es ist ein Herzensanliegen von Jesus. Es ist Jesus enorm wichtig. Und als seine Jünger sagen wir, Jesus, was dir wichtig ist, das ist auch mir wichtig. Darum will ich mich für die Einheit der Gemeinde einsetzen. Ich möchte sie bewahren und festigen. Ich möchte danach handeln, damit die Einheit entsteht. Und ich möchte dafür beten. Amen. Ja, lasst uns eins werden im Gebet. Gemeinsam beten zu unserem einen Herrn. Ihr könnt es wie immer laut oder leise machen. Und wir wollen abschließen mit dem Vater unser. Wir beten gemeinsam das Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf das Segenslied, das heißt, sei behütet auf deinen Wegen. Steh zum Segen bitte auf. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nimm Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen mit einem Postludium und ich wünsche euch eine gesegnete Woche.